zu dem Buch. Das sind 160 Seiten. Und es geht ums Ganze. Also auf 160 Seiten, wenn es ums Ganze geht, fast alles nicht vorkommt. Ist klar. Um was geht es? Es geht um einen Gedankengang, der sich fragt, was ist das ökologisch Notwendige und woran in der Realität, was es schon gibt, kann dieses Notwendige andocken, um sehen zu können, ah, wenn diese Richtung stärker wird, wenn man da war, Strukturveränderungen wagt. Und wenn man das modellhaft zusammendenkt, dann kommt vielleicht so etwas zustande, wie das sicher vage, skizzierte Bild einer anderen Zukunft. Aber nur in einigen Grundsätzen und nicht mit vielen Pionierbeispielen, sondern nur identifiziert an drei Pioniergruppen, ohne Namen und Adresse. Mehr ist das nicht. Und dessen muss man sich natürlich bewusst sein, wenn man jetzt solche breit gefächerten Ansprüche an das Buch setzt. Ich habe mir schon gedacht, es müssten mindestens zwei Ergänzungen kommen. Nämlich das eine wäre etwas theoretischer, also das, was unter dem Kapitel Modellwechsel steht, richtig auszuarbeiten und dann auch in die ökonomische Theorie reinzugehen, sowohl in die Tradition als auch in das, was heute diskutiert wird. Und zweitens wäre sozusagen das Modellbuch. Und das zweite wäre das Beispielbuch, das Best-Practice-Buch. Da gibt es mindestens drei sehr schöne Bücher. Eines ist von dem mittlerweile auch häufiger in Zeitungen und Zeitschriften erscheinenden Harald Welzer, Prof. aus Flensburg, der da aber mittlerweile das nur noch so am Rande macht. Und der hat von einem vermögenden Unternehmer gegründete Stiftung Futur 2 als Direktor übernommen und mit seinen Mitarbeitern ein Buch herausgegeben, das nennt sich der Futur 2 Zukunftsalmanach 2012, glaube ich. Dort stehen 72 Geschichten drin. Aha. Jeweils ganz kurz, knapp beschrieben, auf zwei, drei Seiten. Alternativer, nachahmenswerter Praxis. Es gibt ein zweites Buch von Friederike Habermann, linke Publizistin, die hat auch so ein Sammelband rausgegeben mit 40, 50 Beispielen alternativer, eher radikaler Praxis. Ökodörfer und ähnliches. Es gibt ein drittes Buch von einem Christoph Links Verlag erschienen. Kreative Projekte in Ostdeutschland, so ungefähr heißt der Titel. Dort ist mehr auf den Osten Deutschlands bezogen, einiges an Projekten beschrieben. Das sind Beschreibungen. Notwendig wäre, dass man diese dort enthaltene und aufscheinende neue Praxis untersucht nach dem, was sich bewährt hat, was verallgemeinerungsfähig ist und was möglicherweise passfähig ist zu auch etwas modellhaften anderem. Das wäre eine wichtige Aufgabe, ist in diesem Buch am Rande mal erwähnt, hätte ich vielleicht deutlicher als zusätzliche Aufgabe formulieren sollen. Das wäre noch zu leisten, das steht da nicht drin. So, nun, um das nochmal zu klären, was der Gegenstand des Buches ist. Und weil, wie gesagt, das ist ja hier auch an vielen Stellen bestätigt worden, wir in der gesellschaftlichen, insbesondere auch in der linken Diskussion, da eher schwachbrüstig sind auf der theoretischen Seite, und auch schwach sind in der, auch deswegen schwach sind, in der Beeinflussung gesellschaftlicher Debatten, habe ich mich erstmal sozusagen darauf gestützt, um mit dafür zu sorgen, nicht allein, aber mit dafür zu sorgen, dass diese zentralen Fragestellungen mal wieder in die Diskussion kommen und dass wir uns darum bemühen und dass wir die nicht auslassen können. Denn sonst hat die Linke diese Art, wie sie sich heute darstellt, keine Zukunft. Das ist für mich vollkommen klar. So, wir müssen da rankommen. Gut, das als Vorspruch. Dann gehe ich mal der Reihe nach. Einiges werde ich sicherlich auslassen müssen. Thomas Kuczynski hat gesagt, das Beispiel der durchgesetzten Arbeitszeitverkürzung könnte uns zu doch der Schlussfolgerung führen, dass das Kapital auch in der Lage sein könnte, so vorsichtig zu formulieren, ja, dass die Natur sich hinreichend regenerieren zu lassen, sodass die Grundlage von allem, also auch für das Kapital, nicht verloren geht, hinreichend reproduziert wird, damit es weitergehen kann. Ob das so sein wird oder nicht, wissen wir nicht. Eines aber wissen wir, dass nämlich die Bewahrung der Regenerationsfähigkeit in jedem Fall von sehr viel Bewegung, Widerstand in die Hand nehmen dieser Interessen notwendig sein wird, wenn es dazu kommen soll. Es ist nicht wahrscheinlich, dass kurzfristig agierende Kapitalinteressen, insbesondere heute unter dem Regime noch extrem kurzfristigerer Finanzmärkte, hinreichend vorsichtig sind und hinreichend wirksam agieren, um dieses Notwendige zu tun. Ein Beispiel ist immer schlagend, ist die Atomenergie. Man wäre sehr viel weiter gegangen, wenn es diesen Widerstand nicht gegeben hätte. Zumindest Deutschland ist da das Beispiel, aber auch zum Teil in anderen Ländern. Ich setze dem nicht entgegen etwas völlig anderes. Insofern bin ich etwas außerhalb von Diskussionen, die es ja gerade in linken Kreisen immer wieder gibt, dass man sagt, das System als Ganzes leuchtet gegen die Wand und ist als Ganzes wegzuwerfen, abzuschaffen, aufzuheben. Was ich vorschlage, ist eher radikal reformistisch, ist eher etwas, was nach Tendenzen in der Wirklichkeit sucht, sie stärkt und sich die Frage stellt, kann man das stärker machen, kann man das systematisieren und kommt man dann zu gewissen Umkehrpunkten, die zusammengedacht dann auch etwas anderes ergeben, aber nicht etwas ausgedacht anderes, systematisches, dem entgegensetzen. Und insofern interessiert mich die Frage, ob Kapitalismus naturverträglicher auch gestaltet werden kann und ob es die nicht wieder doch schaffen. Eher nicht. Sondern ich sage mir, in jedem Fall ist das Bemühen darum, das starke Bemühen darum notwendig, wenn die notwendige Bewahrung funktionieren soll und tatsächlich umgesetzt werden soll. Insofern eher ein Versuch sozusagen, wie soll man das nennen, radikal reformistisch ist auch so ein komischer Ausdruck. Also jedenfalls nicht im Sinne von, ich setze dem A ein vollständig anderes B entgegen. Dann wurde gesagt, Produktivkräfte spielen in der Linken keine Rolle. Und die Geschichte und die Theorie von Produktivkraftentwicklung, das kann ich sagen, ja, das ist das nahezu ein komplett leeres Feld. Ich kann auch sagen, die alte marxische Fragestellung mit den Produktivkräften als dem Motor der Geschichte, der dann irgendwann dafür sorgen wird, sozusagen der Motor wird so stark, irgendwann passt das Fahrwerk nicht mehr, die Produktionsverhältnisse. Diese Art Geschichte zu sehen, ist in der Linken nahezu tot. Spielt fast keine Rolle. Was eine Rolle spielt, sind soziale Missstände, sind Mängel, sind Ungerechtigkeiten, ist etwas offensichtlich Falsches, was man direkt identifizieren kann, oder etwas moralisch Falsches. Aber der Blick auf sozusagen diese größeren Linien findet fast nicht mehr statt. Und deswegen guckt man auch nicht dahin, wo in der Produktivkraftentwicklung etwas möglicherweise auf Emanzipation hindeutendes anderes da ist. Dass diese Fragestellung, die alte marxische Fragestellung, die hat man heute ganz häufig, nicht komplett, aber weitgehend außerhalb linker Diskussionszusammenhänge, nämlich bei Informatikern, bei Kulturleuten, bei denjenigen, die nah dran sind an dem, was nicht nur technisch und technologisch, sondern auch in der Praxis der Menschen anders zu werden beginnt, sagen wir mal vorsichtig.
Bei Marktforschern hat das vor allen Dingen.
Oder bei Marktforschern. Oder in der Praxis fortgeschrittener Unternehmen. Ich habe in der Vorbereitung des Buches gesprochen mit Stefan Meretz. Ich weiß nicht, ob den der eine oder andere kennt. Der hat einen sehr schönen Blog, keimform.de. Und stellt sich immer wieder der Frage, der ist Programmierer und Softwareexperte, wo in der Praxis an der vordersten Front technologischer Entwicklung agierenden Unternehmen beginnt sich etwas zu entwickeln, was den Keim anderer Verhältnisse enthält. Und er brachte mir folgendes Beispiel. eine Softwarefirma, ich weiß nicht, welche das war, hat, wie es ja der große Trend ist, auch gemerkt, völlige Offenheit gegenüber den Mitarbeitern und den Informationen des Betriebes und den zur Verfügung stellen der Informationen des Betriebes an die Mitarbeiter ist wichtig, um Produktivität und Motivation zu steigern. Ein Unternehmen ist besonders dann produktiv, wenn die Mitarbeiter das Gefühl haben, es ist ihres, möglichst vollständig ihres. Und dieses Unternehmen hat sich dann gesagt, alle betriebswirtschaftlichen Daten sind offen, sind nicht Geheimnis, stehen zur Verfügung, jeder kann reingucken. Und die Unternehmensphilosophie, Geschäftspläne. Und dann trat Folgendes auf, so berichtete er mir, ich kann das jetzt nur wiedergeben, ein Praktikant innerhalb dieses Unternehmens hat dann diese proklamierte Offenheit beim Wort genommen und hat den Businessplan und die Unternehmensphilosophie dieses Unternehmens geändert. Er durfte eingreifen, war nicht nur offen, sondern war auch zur Veränderung freigegeben. Dann gab es eine Diskussion in der Geschäftsführung. Also es gab schon noch eine Geschäftsführung, die verantwortlich war für bestimmte Dinge. Geht das jetzt nicht doch zu weit? Diskussion hin und her. Gilt der selbstproklamierte Grundsatz nun oder gilt er nicht? War man Rückzieher oder nicht? Und nach kontroverser Diskussion ist man zu dem Schluss gekommen, nein, der Grundsatz gilt. Der darf das. Weil wir haben ja gesagt, dass er das darf. Jeder darf es. Das Ergebnis dieses Schrittes war, die Produktivität hat nochmal einen Sprung gemacht. Weil noch mehr Motivation, noch mehr das Gefühl, das ist vollständig mein Unternehmen. Das bin ich. Das ist meins. Und wenn das bei solchen Unternehmen passiert und wenn das in dieser Weise eine Entwicklung darstellt, dann könnte man sich ja fragen, kann man nicht dann den letzten Schritt auch noch gehen? Und der letzte Schritt würde bedeuten, es ist nicht nur faktisch im Handeln, im Agieren, im täglichen Arbeiten meins, sondern es ist auch eigentumsrechtlich meins. Dieser Schritt wird bislang nicht gegangen, aber es wäre denkbar, dass man ihn geht. Der Stefan Meret sagte, ich habe ihm die Frage gestellt, warum geht man dann nicht diesen letzten Schritt? Ist doch eigentlich naheliegend, dass man das Reale zum formell Gültigen macht. Und er meinte, ja, danach fragen die gar nicht so sehr, weil sie sind nämlich froh, dass die Geschäftsführung die ganzen langweiligen Außenkontakte zum Staat, zu den Geldgebern, zu den Banken, den ganzen Schrott, den Katrin bewältigt,
ja, genau.
Hier im Kreise, ich weiß nicht, ob für euch so ist, dass die den machen und es ist gut so. Ja, im alltäglichen Handeln können wir, ist das unser Unternehmen, wir bestimmen, welche Projekte sinnvoll sind und wie sie produktiv werden und wie wir den Kunden entsprechen. Und die Geschäftsführung kriegt ein bisschen mehr Geld. Es ist auch ihr Unternehmen, formell. Aber sie muss auch die ganze Scheiße machen. Den langweiligen Kram, weil wir wollen ja kreativ sein. Mhm. Gut, es wäre aber denkbar, dass man diesen Schritt dann auch noch geht oder dass man da andere Unternehmensverfassungen ersinnt. Und da gibt es ja auch schon vielfältige Bemühungen darum. Aber entscheidend ist, um solche Dinge kümmert sich die Linke nicht. Ganz merkwürdig. Mhm. Und man fragt sich, warum? Wenn sowas, wenn es da solche interessanten, mindestens interessanten, aber möglicherweise auch politisch sehr relevanten Entwicklungen gibt, warum nimmt man sie nicht zur Kenntnis? Im Buch nur angedeutet, in einem kleinen Unterkapitel. So, dann wurde gesagt, dieses dreifache Stadt, Kooperation Stadtwettbewerb, Gleichheit statt Ungleichheit, Planung Stadtmarkt, kann man das so sagen? Es geht ja, die Stadt legt ja nahe, es geht um die vollständige Ersetzung des einen durch das andere, des Alten durch das Neue. Das ist ja an dem Buch auch gleich 5 Zeilen weiter schon relativiert. Und mir ging es nur darum, dass es eine Dominanzumkehr geben muss. Dass die großen Fragen kooperativ zu bewältigen sind. Es gibt keinen anderen Weg. Dass innerhalb dessen, sozusagen eine auch marktorientierte Verfahrensweise und Unternehmen da sein werden und auch notwendig sein können, das stelle ich überhaupt nicht in Frage. Gleichheit statt Ungleichheit. Wenn wir die Öko-Herausforderung und die Handlungslogik, die Ihnen entspricht, ernst nehmen, dann ist Gleichheit das Maß. Da kann man nicht sagen, ich habe ein Vermögen von x Millionen und ich habe einen um den Faktor 1000 höheren Zugriff auf die Natur als jemand, der das nicht hat. Das kann man dann nicht begründen. Das kann man deswegen nicht begründen, weil wenn man die Schutzpflichten gegenüber Natur durchsetzen will, wenn man Normen durchsetzen will, dann kann das Prinzip, ob es dann immer durchgeführt ist, ist anderes, aber das Prinzip nur Gleichheit sein, ist die Behauptung, die ich dort aufgestellt habe und deswegen das in den Mittelpunkt gestellt. Und bei Planung ist es ähnlich, das ist aber auch relativ unbestritten, selbst so. Von Weizsäcker wurde zweimal erwähnt, von Weizsäcker wird auch immer mehr zu einem Planungsmensch, weil er durch die Natur der Sache immer mehr dazu kommt, aber ich komme da gleich noch drauf zurück, auch mehr gesellschaftliche Planung in den Blick zu nehmen. Ja, bleiben wir vielleicht gleich bei Weizsäcker. Warum kommt der Weizsäcker nicht vor? Hätte ich natürlich erwähnen können. In der Enquete-Kommission des Bundestages hat Weizsäcker auch ein sehr schönes Referat gehalten. War einer von vielen Experten, die da eingeladen wurden. Weizsäcker hat aber einen großen Schwachpunkt. Die Faktor 4, 5, 10 Leute, die grünen Technikreformisten, so will ich die nennen, setzen auf singuläre Effizienzverbesserung. Die sparsame Glühbirne statt alte Glühbirne. Das neue 1,5 Liter Auto statt das heutige 6,7 Liter Auto. Das Null-Emissionshaus statt des 2000 Kubikmeter Gas im Jahr beanspruchenden Hauses und so weiter. Es ist singuläre Ökoeffizienz. Und diese singuläre Ökoeffizienz wird nach allem, was wir wissen, in keinster Weise reichen. Und sie ist auch eine, für meinen Begriff, eine Fehlorientierung. Weil das soll man alles tun. Ne? Ich will jetzt nicht dagegen sprechen. Aber das viel größere Potenzial liegt in systemischer Ökoeffizienz. Also nicht statt heute 42 Millionen ölgetriebene, also letztlich Benzin, aber auch ölbasierende Fahrzeuge ersetzen durch 40, 50 Millionen Elektrofahrzeuge, sondern vielleicht 10 Millionen Fahrzeuge und öffentlichen Verkehr. Wesentlich effizienter. Statt der Zergliederung des Wohnens, des Arbeitens und der Freizeit und anderer Aktivitäten auf 1000 Punkte, wo dann überall riesige Fahrwege und Zeiten dazwischen liegen, wäre es sinnvoll, sich andere Siedlungsstrukturen und nicht nur andere Häuser zu überlegen. Und das kann man fortführen. Und dieser Gedanke systemischer Ökoeffizienz, der beginnt langsam, weil Sie merken, Ihre eigene Konzeption hat einen Mangel. Auch bei diesen Leuten Platz zu greifen, ist aber noch viel zu wenig präsent. Sie merken es aber. Bei Weizsäcker, ich habe jetzt die jüngsten Aufsätze von ihm gelesen, es ist nicht so ganz explizit da, aber es beginnt sozusagen dort Platz einzunehmen in dem Denken dieser Leute. Es gibt ja auch Berechnungen darüber. Stand heute ist ungefähr knapp 1 Kilo CO2 pro Dollar Bruttoinlandsprodukt. Wenn man jetzt auf die Niveaus von CO2-Emissionen kommen will, die notwendig sind, dann heißt das Ganze, es muss um Faktor 30, 40, 50 effizienter werden, wenn man da landen will, wo man hin muss. Und das geht nicht mit singulärer Ökoeffizienz, sondern nur mit systemischer, würde ich behaupten. Wenn man aber systemische Ökoeffizienz im Bereich Verkehr, Industrie, Wohnen, Energie und so weiter haben will, dann braucht man wieder das, was Weizsäcker und andere weitgehend negieren. Nämlich viel mehr Planung, viel mehr Gleichheit, viel mehr Eingriff in Eigentumsstrukturen und so weiter. Das spielt bei den Leuten nahezu keine Rolle. So wichtig die Einregungen alle im Einzelnen sind. Oder?
Oder zweite Teil des Systems. Der erste Teil sind die 50 konkreten Dinge, wie es gesagt wurde, Audio und so weiter. Und der zweite Teil des Buches sind die systemischen Vorschläge.
Ja, sind aber immer nur so vage umschrieben, nicht klar benannt. Es ist, dass das Konflikte bringt, ist weitgehend ausgelassen. Also ich bin da sehr skeptisch. Ein anderes Beispiel ist Ralf Füchs, der Vorsitzende der Heinrich-Böll-Stiftung, hat dieses Jahr ein Buch rausgebracht. Intelligentes Wachstum, so, das ist mal wieder ein neues Adjektiv, wir haben ja jetzt nachhaltiges Wachstum, inklusives Wachstum, gutes Wachstum, schönes Wachstum, jetzt haben wir noch intelligentes Wachstum, sparsames Wachstum, ja, nicht wachsendes Wachstum, wer weiß, was es alles noch gibt, schrumpfendes Wachstum gibt es vielleicht demnächst auch, und der liegt auf einer ähnlichen Linie, und das, also das Nicht-Eingreifen in vorhandene Gesellschafts- und Wirtschafts- und Eigentums- und Privilegien, kann man auch noch dazu führen, Strukturen, ist deren gemeinsames Merkmal. Und ohne das wird es nicht gehen. Glaube ich, keine Chance. Ja, ich wollte noch eins sagen zum Buch, hätte ich vielleicht zu Anfang auch noch mal sagen sollen. Dies ist ein Essay. Das ist sozusagen kein wissenschaftliches Werk in dem Sinne, dass es die gesamte Literatur prüft und in 1000 Belegen und Fußnoten sich ergeht. Es ist ein Essay, es ist ein, der lässt auch mehr Freiheiten, auch im Stil und in der Darbietung. Ich persönlich habe damit aber überhaupt kein Problem, weil das Primäre ist, ein Gedankengang so darzubieten, dass er irgendwie auch in die Diskussion kommt. Also ich will da nicht irgendwie die mir wissenschaftliche Meriten erwerben. Und deswegen habe ich mir da an manchen Ecken auch mehr Freiheiten genommen und nicht alle Zahlen, Belege, Diskussionslinien damit hineingenommen. Ja, mehrfach wurde darauf verwiesen, Beispiele schon genannt. Also ich habe da nur die Pioniergruppen, nicht die Pioniere. Keine Einzelbeispiele, Namen, Vorreiter, kann man viele nennen. Da muss man sie aber im Einzelnen beschreiben, das sprengt das Buch. Es gibt da andere Bücher und da werde ich mir aber für die Zukunft sicherlich vornehmen. Insofern hat das Buch auch nicht den Zweck, zur Nachahmung irgendwie anzuregen. Weil nachzuahmen ist da nichts. Das sind Gedanken. Das sind keine konkreten Projekte. Die sind woanders dargestellt und beschrieben. Dann gab es den Hinweis, kann man nicht irgendwie versuchen, die diversen ökologischen Schulen, die es so gibt, die Meinungen und die Denkrichtungen mal versuchen zu klassifizieren, damit man mal weiß, was da in der Debatte überhaupt los ist. Habe ich auch nicht gemacht. Da gibt es aber ein gutes Buch, zumindest was die linken Denkrichtungen anbelangt. Das ist von Frank Adler und Ulrich Schachtschneider, auch Ökom Verlag hier. War vorhin ein Buch, was ich hier bekommen habe, Ökom Verlag, erschienen, das auf 350 Seiten, ich weiß jetzt nicht wie viele, 12 oder 14 Denkrichtungen beschrieben. Frank Adler, Ulrich Schachtschneider, wenn man das bei Google eingibt, findet man das Buch sicherlich schnell. Also das gibt's. Ja, dann eine wichtige Frage, dreimal angesprochen, glaube ich, war die, der Mensch ist aber anders. Der Mensch ist egoistisch. Die Menschen sind nicht so. Wir hatten ja schon einen hohen Stand politischer Bildung und 89, 90 rennen sie in die Kaufhäuser und lassen sich von 100 Mark bestechen, 100 D-Mark. Also sinnlos über große Veränderungen nachzudenken. Also geht nur ein bisschen Drehen am kapitalistischen Getriebe. Ein bisschen politische Weichenstellung an der einen oder anderen Stelle, aber mehr ist nicht drin. Halte ich für grundlegend falsch. Was machen wir in der Realität jeden Tag? Markthandeln beschränkt sich in unserem Tagesablauf auf vielleicht 15, maximal 30 Minuten. Kooperatives Handeln machen wir fast permanent. Wir arbeiten immer zusammen, in irgendeiner Weise. Es gibt immer irgendwo auch Vertrauensbeziehungen. Also dass der komplette Egoismus permanent regiert, ist empirisch völlig falsch. Dennoch ist es ja so, dass dadurch, dass die Verhältnisse so oder die Handlungsmöglichkeiten so sind, wie sie sind, immer wieder auch das Übervorteilen des anderen in den Markthandlungen oder in den Vertragshandlungen oder in den Machthandlungen gemacht wird. Warum aber ist das so? Weil es alternative Handlungsmöglichkeiten kaum gibt. Es gibt ja mittlerweile nicht nur einige wenige hundert oder tausend Radikale, die anders leben wollen, sondern es gibt Millionen Menschen, die anders leben wollen, die, wenn man heute in der Bevölkerung eine Umfrage macht, was ist ihnen lieber, dass sie Sicherheit haben über ihre Zukunftsplanung, dass sie mit Vertrauen in die nächsten Jahre gucken wollen, oder dieses Vertrauen und diese Sicherheit nicht haben, aber die vage Aussicht auf 10, 20, 30% Steigerung ihrer individuellen Konsummöglichkeiten. Dann wird es eindeutige, klare Mehrheiten für die erste Variante geben. Auf unserem Niveau. Ganz eindeutig. Und wenn es auch diese Handlungsmöglichkeiten gäbe, verlässlich, was den Job anbelangt, was das Einkommen anbelangt, was die Verkehrswege anbelangt, was das Wohnen in einer Stadt wie Berlin anbelangt und so weiter, dann würden, bin ich überzeugt, die meisten Menschen einen eher kooperativen, einen eher vorsorgenden, einen eher auf egalitäre Verhältnisse gerichteten Entwicklungsweg wählen. Das ist dann nicht alles gleich, aber wesentlich mehr als heute. Und deswegen hatte ich da hinten auch in dem Kapitel Modellwechsel diese 10 Fragen drin, die sollten nur veranschaulichen und deutlich machen, dass die Mehrheit der Bevölkerung in dieser auch stark kapitalistisch verfassten Bundesrepublik vermutlich Vernünftiges wählen würde. In der Verteilung der Einkommen, der Vermögen, der sozialen Sicherung, der Mitbestimmungsmöglichkeiten und Mitgestaltungsmöglichkeiten und so weiter. Ich will nur sagen, das Potenzial ist da, aber das Potenzial kann häufig in unseren Verhältnissen nicht zum Tragen kommen, könnte es aber, wenn die Möglichkeiten da sind, wenn man wirklich so handeln könnte. Ich bin auf einem Einkommensniveau als Referent der Bundestagsfraktion, das liegt 50% über dem Durchschnitt. Mir geht's gut. Ich könnte mir sagen, statt auf dem Papier geschrieben 50, in Realität meistens ein bisschen mehr Stunden zu arbeiten, könnte ich auch mit 28 auspacken. Das könnte ich in meinen Zusammenhängen vielleicht noch vereinbaren, in den allermeisten Zusammenhängen nicht. Weil die Abläufe so organisiert sind, dass man die Leute voll zur Verfügung haben will. 100%. Ich will sagen, ein anderes Leben zu wählen, ist für die meisten gar nicht möglich. Also weil das nicht vorgesehen ist. Ganz zu schweigen von denjenigen, die bildungs- und einkommensseitig auf einem anderen Niveau sind. Da ist das dann in aller Regel noch weniger der Fall und dort besteht auch der Zwang, sich sozusagen voll zu verkaufen. Ja, vielleicht erstmal soweit.
Die letzte Frage vielleicht noch hier mit der Umweltdiktatur, die war ja wirklich
radikal.
Radikal, ja.
Wir erleben ja heute schon, dass sozusagen die diktatorischen Bestandteile innerhalb unserer schönen, niedlichen Demokratie stärker werden. Weniger jetzt auf Öko-Aspekte bezogen, sondern mehr auf Überwachung, Beschneidung von demokratischen Rechten oder Übertragung von Parlaments, Übertragung dessen, was eigentlich in Parlamenten entschieden werden soll, auf irgendwelche merkwürdigen Expertenkommissionen. Sozusagen die Entscheidungsfindung wird schleichend ausgegliedert. Der Bundestag ist an vielen Stellen nur noch eine Witznummer. Eine sozusagen der Exekutive angehängter, ganz hinten mitfahrender Wagen, wo das umgesetzt wird, was vorher schon längst entschieden ist. Da gibt es ja viele schleichende Prozesse, die sozusagen, das ist jetzt, muss man nicht Diktatur nennen, aber die sozusagen in jedem Fall Demokratie einschränkend wirken. Und selbstverständlich ist es denkbar, dass man dann irgendwann zu der Schlussfolgerung kommt, wenn wir unser gewohntes Leben fortsetzen wollen, bedeutet das Beschränkungen an anderer Stelle. Wie will man diese Beschränkungen umsetzen? Wahrscheinlich als ersten Schritt über Preise und nicht über diktatorische Maßnahmen. Preise können aber die gleiche Wirkung haben, wenn sie massenhaften Ausschluss bei denjenigen, entweder bei uns in der eigenen Gesellschaft, sozusagen das untere Fünftel, Viertel oder Drittel, und draußen in der Welt auch Mehrheiten in manchen Ländern von der Naturnutzung ausschließen, via auf dem Wege steigender Preise. Das sieht man ja heute schon an manchen Stellen. Das ist dann sozusagen das in Marktformen gekleidete Diktatorische. Dass die Menschen dann, und denen kann es ja egal sein, ob da Preise wirken oder ob da diktatorische Anweisungen wirken. Das Ergebnis ist dasselbe, es ist Nutzungsausschluss.
Genau das ist ein Irrtum und genau das war das Schicksal des Sozialismus. Heute kann man reisen, wenn man Geld hat. In der DDR konnte man reisen, wenn man die Erlaubnis hat.
Ja.
Genau das ist ein ganz kardinaler Unterschied, den alle Menschen genau, wenn nicht im Kopf, so doch im Bauch haben.
Mag sein, ich will ja nur sagen, die Wirkung für diejenigen, die dann beispielsweise ihr Transportmittel nicht mehr benutzen können, weil die Preise für den Treibstoff zu hoch sind, ist die gleiche.
Das ist die Ideologie, ja, wenn ich mehr gearbeitet hätte, dann könnte ich das. Die ganze Arbeitslosenideologie, die in dieser Gesellschaft durchgedrückt worden ist, dass der Einzelne seines Glückes Schmied ist und wer es eben nicht packt, der ist selber schuld. Genau das wird damit nämlich erzeugt und nichts anderes.
Okay, mag sein.
Ja, leider.
In jedem Fall ist klar, wir müssen ja alles daran setzen, dass eine solche denkbare Tendenz hin zu ökodiktatorischen Zügen nicht zum Tragen kommt. Und deswegen müssen wir uns vorher überlegen, wie ist es denkbar, dass der andere, auch mögliche, demokratisch egalitäre Zug zu etwas anderem stark wird. Das ist ja, daran kommen wir ja nicht vorbei, das ist unsere Aufgabe. Aber ausschließen. Sicher nichts.
Ich glaube, dieser Frage, die jetzt hier Thomas Kuczynski aufgeworfen hat, der lohnt sich nochmal nachzugehen auch. Also dieser Unterschied im Bewusstsein, ob etwas erlaubt ist oder ob es vermeintlich sozusagen die Freiheit gibt, es zu tun, aber dass es über Geld reguliert wird, ja. Das ist ein ganz wesentlicher, also eine ganz wesentliche Frage auch, wie sich das Verhältnis zu sozialistischen Formen, Gesellschaftsformen im Vergleich zur kapitalistischen gestaltet. Ja? Weil die Leute sind ja wirklich der Meinung, sie haben diese Freiheit, die Dinge zu tun. Das ist ja das Verheerende. Es ist ihnen ja nicht bewusst, dass sie mitnichten die Freiheit haben. Und das ist wirklich, also ich halte es für einen der entscheidenden Ursachen, weshalb, ich meine, der Sozialismus aller DDR gescheitert ist. Ja. Weil die Leute glaubten, sie könnten im Kapitalismus alles, sie hätten Teilhabe an allem.